Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Was ist eine Lebenssumme? Was rechnet man zusammen, wenn man im hohen Alter ist und zurückschaut? Darüber habe ich mit dem litauischen Dichter Tomas Venclova gesprochen.
I am not a young man anymore. I am of 84 years of age. So at that age, people usually sum up their lives.
Ja, er ist kein junger Mann mehr mit 84. Er schaut zurück auf sein Leben in dem Gedichtband von Tomas Venclova, der jetzt bei uns erschienen ist. Er schaut aber auch sehr wach auf die Gegenwart, auf die Situation in Litauen angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine und auf das Verhältnis zur russischen Kultur. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Tomas Venclova. Wenn man den Dichter Tomas Venclova trifft, dann ist das, als würde man in die Tiefe der Zeit schauen, gerade was die Literatur angeht. Tomas Venclova wurde 1937 in Litauen geboren. Als junger Mann hat er sich oft mit der legendären russischen Dichterin Anna Achmatowa getroffen. Später war er eng verbunden mit den Literaturnobelpreisträgern Czesław Miłosz und Józef Brodsky. Tomas Venclova ist im sowjetischen Litauen zum Dissidenten geworden. Er wurde 1977 aus der Sowjetunion ausgebürgert, hat in den USA gelebt und an der Yale University russische Literatur unterrichtet. Und er hat vor allem Gedichte geschrieben. Heute gilt er als der bedeutendste Dichter Litauens. Gestern hat uns Tomas Venclova hier im Deutschlandfunk Kultur besucht für ein Gespräch über sein Buch Variation über das Thema Erwachen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob denn dieser Band mit Gedichten aus den letzten 20 Jahren so etwas wie eine Lebenssumme für ihn ist. Im Nachwort zu dem Gedichtband schreibt der große Lyrikkenner Michael Krüger: Ich kenne wenige Gedichte, die so souverän und gelassen die Lebenssumme ihres Autors ausstellen. Also eine Lebenssumme, Tomas Venclova?
Well, it's difficult to tell. I am not a young man anymore. I am of 84 years of age. So at that age, people usually sum up their lives. And
das ist schwer zu sagen. Ich bin ja nicht mehr jung. Ich bin ja jetzt schon 84 Jahre alt. Und in diesem Alter fangen die Leute normalerweise an, ihr Leben Revue passieren zu lassen, es zusammenzufassen und auf Sinn und Unsinn zu prüfen. Bis jetzt habe ich 3 Lyrikbände verfasst, die auf Deutsch erschienen sind. Und die Gedichte, die schon früher ins Deutsche übersetzt worden sind, sind in diesem Buch jetzt nicht enthalten. Also das sind tatsächlich Texte, Gedichte der späteren Jahre.
I am not a productive poet. I write various things.
Man muss wissen, ich bin nicht so produktiv als Dichter. Ich schreibe nicht mehr als ein paar Gedichte pro Jahr. Das ist nicht so ein hoher Output. Aber Seamus Heaney hat darüber gesagt, 3 Gedichte pro Jahr, das ist doch schon eine ganze Menge. Aber ja, es ist wahrscheinlich ein Versuch, meine Erfahrungen zusammenzufassen. Weniger mein Leben als die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Sowohl in politischer Hinsicht als auch menschlich, als auch was die Liebe betrifft.
Political, strictly human, even love experience, such things.
Genau, und die Liebe, die taucht auch dann auf in dem Titelgedicht Ihres Bandes, also Variation über das Thema Erwachen. Da geht es eben um Vergänglichkeit, worüber wir gerade gesprochen haben, aber eben eng verschränkt mit dem Thema Liebe. Es geht um ein Paar, das offenbar schon sehr lange zusammen ist. Und ich möchte mal 3 Verse zitieren aus diesem Gedicht. So schlafen wir und tun, als wüsste niemand, dass einer von uns beiden stirbt als Erster. Man möchte lieber weg sein, als das wissen. Warum ist denn der Titel dieses Gedicht, Herr Venclova, Variation über das Thema Erwachen, warum ist das auch ein guter Titel für diesen ganzen Band?
Well, it is a variation because it follows to some degree the paradigm of a poem by American poet Richard Wilbur.
Ja, ich denke, ich kann das erklären. Das nennt sich Variationen, weil es bis zu einem gewissen Grad dem Vorbild eines Gedichtes von Richard Wilbur folgt, das heißt In Limbo. Und da geht es auch um ein langsames Erwachen. Der Dichter weiß nicht genau, wo er sich befindet, wo er gerade ist. Und dann findet er heraus, dass er bei seiner Frau ist. Und dann, kann man so sagen, drückt er seine Gefühle darüber aus, wie er das empfindet. Und mein Gedicht folgt diesem Vorbild zu einem gewissen Grad. Der Titel Variation ist ja ein Begriff, der aus der Musik kommt. Man nimmt das Motiv eines anderen Stückes und entwickelt es weiter. Und ich habe es als Titel für das Buch gewählt, weil es einmal ungewöhnlich ist, nicht banal, das hatte ich dabei im Kopf, und weil ich Variationen mag und das auch bei anderen Gedichten oft einsetze, dass ich verschiedene lyrische Themen variiere.
Well, that's all I can tell you. The poem is dedicated to my wife of many years.
Ich habe das Gedicht meiner Frau gewidmet und ja, wie soll ich sagen, es ist eine lange Verbindung, die wir beide haben und die kann man schon fast in biblischen Begriffen beschreiben, wie eine Variation aus dem Hohen Lied Salomons und ich zitiere auch tatsächlich Zeilen aus der Bibel.
Mir ist ein Gedicht aufgefallen in dem Band, das ist nach allem, was ich über Sie gelesen habe, ein eher untypisches Gedicht für Sie, weil sich das auf ein aktuelles politisches Ereignis bezieht. Die Atempause dauerte nicht lang, so beginnt dieses Gedicht und das bezieht sich auf die Invasion Russlands auf der Krim im Jahr 2014. Das schreiben Sie auch in den Anmerkungen zu dem Gedicht. Warum hat es denn dieses Ereignis, diese Invasion in ein Gedicht von Ihnen geschafft?
I infrequently write political poems, but sometimes it happens. For example, in the same book, I believe it is a poem about the death of Romanian dictator Ceausescu.
Ich schreibe nicht oft politische Gedichte, aber manchmal tue ich das schon. In dem gleichen Buch findet sich, glaube ich, auch ein Gedicht über den rumänischen Diktator Ceausescu. Und dieses Gedicht ist aus dem Jahr 2014 jetzt, also vor 8 Jahren wurde es geschrieben, als Russland die Krim-Invasion vorangetrieben hat. Das war der Anfang eines langen und schrecklichen Konfliktes, des russisch-ukrainischen Konfliktes, der bis heute andauert und jetzt noch viel, viel schlimmer geworden ist. Ich bin eindeutig auf der ukrainischen Seite, was das betrifft. Das Gedicht ist geschrieben aus der Perspektive eines Mannes aus der Renaissance oder vielleicht auch aus dem alten Griechenland, kann man sagen. Die Zeit der Handlung ist unklar. Man weiß nur, dass es lange her ist. Es geht darum, dass ein glückliches und friedliches Leben zerstört wird durch eine Invasion. Eine Invasion, die nicht gewollt war, die nicht erwartet war.
We did not wish it, we did not predict it, we did not expect it, but Caligula started the war.
Aber nun ist es so in dem Gedicht, dass Caligula diesen Krieg beginnt und alle damit irgendwie sich zurechtfinden müssen. Das Gedicht ist nur 16 Zeilen lang und dieser Kunstgriff, nicht über die eigene Zeit zu schreiben, sondern über einen antiken oder einen länger zurückliegenden Zeitraum, ist etwas, das zum Beispiel Czesław Miloš häufig macht. Das ist für ihn auch eine typische Art und Weise zu schreiben. Und natürlich geht es in meinem Gedicht um Putin und seine grauenvollen Taten. Ich hoffe, dass jeder, der dieses Gedicht gelesen hat, das verstehen kann.
Sie tragen jetzt auch, Herr Wenzlower, an Ihrem Jackett die ukrainischen Nationalfarben, um auch auf diese Weise Ihre Verbundenheit jetzt zu zeigen. Und wo wir gerade darüber sprechen, über den russischen Krieg gegen die Ukraine, haben Sie denn in diesem Moment auch Sorge um Ihr Land, um Litauen, angesichts der russischen Aggression gegen einen Nachbarstaat?
Yes, as every Lithuanian, I am worried about the situation.
Ja, wie jeder andere Litauer auch, mache ich mir natürlich Sorgen. Das Land liegt ja direkt neben Russland. Wir haben eine gemeinsame Grenze. Dort an der Königsberger Region ist es zurzeit ruhig. Da passiert nichts Besonderes, aber man weiß es nicht. Und auf der anderen Seite liegt Belarus, also das Reich von Lukaschenko. Und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Also nach dem ersten Russland-Ukraine-Krieg haben wir uns schon Sorgen gemacht. Aber später hat sich dann diese Haltung etabliert, bis Business as usual zu machen, einfach weiterzumachen und nicht daran zu denken. Ich halte es ein bisschen auch mit Martin Luthers Rat: Wenn die Welt morgen untergeht, dann pflanze einen Apfelbaum. Aber natürlich ist die Situation in Osteuropa sehr ungewöhnlich, neu und auch ein wenig gefährlich. Und das, was Wladimir Putin da gerade erlebt, ist ein spektakuläres Versagen, ein spektakulärer Fehlschlag. Das war sehr gut sichtbar bei der sogenannten Siegesparade am 9. Mai. Da war kein Sieg zu feiern. Und er sah wirklich ein wenig verloren aus. Ich denke, dass die Antwort des Westens auf Putins Krieg angemessen ist, vorsichtig, aber entschlossen zu handeln. Wenn das so weitergeht, wird wohl Litauen auch nichts passieren. Wenn nicht, dann sind auch wir in Gefahr.
Behavior which is not shown by Ukrainians.
Der Dichter und Essayist Tomasz Węclowa war bei uns für ein Gespräch über sein Gedichtband Variation über das Thema Erwachen und über seinen Blick auf die Gegenwart. Gerade haben wir mit ihm gesprochen über die Situation in Litauen angesichts des russischen Angriffs gegen die Ukraine. Tomasz Węclowa ist als junger Mann viel durch Russland gereist, als das ein Teil der Sowjetunion war. Dabei hat er oft die russische Dichterin Anna Achmatowa getroffen. Für ihn war sie eine ganz wichtige Gesprächspartnerin in der Dichtung. Später hat Tomasz Węclowa an der Yale University russische Literatur unterrichtet. Es gibt heute Stimmen aus der Ukraine, die sagen, auch die russische Literatur würde in einer Tradition der Gewalt in diesem Land stehen. Man sollte ja einen Bogen machen um die russische Literatur. Tomasz Węclowa, was sagen Sie zu solch einer Haltung?
I would say that I perfectly understand Ukrainians. Under the shock of the war, they have some attitude of rejection of Russian culture.
Ich würde sagen, ich verstehe die Ukrainer, die unter dem Schock des Krieges jetzt so reagieren, dass sie eine Haltung der Zurückweisung der russischen Kultur einnehmen. Das ist klar verständlich, aber das ist wahrscheinlich auch temporär und wird sich mit einem einkehrenden Frieden widerlegen. Aber es gibt tatsächlich, wie Sie sagen, eben auch Stimmen, zum Beispiel in Litauen oder in anderen Ländern, auch in Deutschland wahrscheinlich, die die russische Kultur als Ganzes zurückweisen, nicht mehr willkommen heißen. Und da würde ich milde gesagt betonen, dass es übertrieben. Man hat ja auch während des Zweiten Weltkriegs, während Nazi-Deutschlands, als Hitler an der Macht war, hat ja auch niemand gesagt, dass man jetzt nicht mehr die Musik von Bach hören soll oder dass man Thomas Mann nicht mehr lesen soll oder Goethe. Das Gleiche gilt auch für die russische Kultur. Das ist wie mit der deutschen Kultur. Es gibt positive und negative Elemente. Protagonisten der russischen Kultur, die jetzt Wladimir Putin unterstützen, dass man die nicht mehr willkommen heißt, das halte ich für in Ordnung. Das ist gerechtfertigt, zum Beispiel wie Gergiev oder so. Aber das gilt natürlich nicht für Puschkin oder Tolstoi oder Tschechow oder Dostojewski. Und wie es eben auch in den 40ern nicht für Bach, Goethe oder Mann gegolten hat. So einfach ist das.
Is it as simple as that?
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie gelegentlich auch politische Gedichte schreiben oder von politischen Ereignissen ausgehen, aber eher selten. Jetzt haben Sie aber mal gesagt, Poesie ist Widerstand aus Ihrer Sicht. Und Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Sie gerade nicht die Dichtung, die sich auf die gerade herrschenden politischen Verhältnisse richtet, sondern andere Dichtung. In welchem Sinne ist denn für Sie Poesie Widerstand?
Well, I have in mind that poetry is resistance mainly against life as such.
Ja, ich hatte dabei im Kopf, dass die Poesie eine Art Widerstand gegen das Leben als solches ist. Denn was ist das Leben? Das Leben bringt uns den Tod. Das Leben bringt Chaos. Das ist eine Entropie und das steigert sich. Das wird niemals weniger. Das Leben driftet in Richtung Chaos ab. Und die Poesie ist der Versuch, dieser Bewegung zu widerstehen. Natürlich haben wir damit am Ende keine Chance, aber wir versuchen es trotzdem. Und es gibt dem Leben einen Sinn. Es zeigt, dass wir nicht kapitulieren. Die Poesie und die Kultur haben auch eine politische Dimension. Das ist klar. Es gibt politische und es gibt weniger politische oder unpolitische Dichter. Und auch unpolitische Dichter schreiben manchmal politische Lyrik. Also, ich habe nie diese Haltung eingenommen der strikten, engagierten Poesie, wo es immer um etwas geht. Das ist nicht mein Stil.
No, this is not my cup of tea.
Ich habe eine letzte Frage zur Sprache Ihrer Poesie, denn Sie schreiben auf Litauisch. Sie haben lange Zeit in den USA gelebt, wie gesagt, dort unterrichtet und so weiter. Englisch wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, aber Sie schreiben auf Litauisch in diesem neuen Buch, das bei uns erschienen ist, sind die ersten Gedichte auch zweisprachig abgedruckt, sodass man auch als Nicht-Litauisch-Sprechender zumindest so einen Eindruck bekommt vom Schriftbild und wie das aussieht, das Litauische. Sie sagen auch oder haben mal gesagt, dass das Litauische eine besondere Qualität habe als Sprache, gerade für Dichtung, für Gedichte. Was ist das denn für eine besondere Qualität des Litauischen?
Well, Lithuanian language is a small language, spoken only by 3 millions of people.
Die litauische Sprache ist ja eine kleine Sprache mit nur ungefähr 3 Millionen Sprechern. Aber es ist eine sehr interessante und sehr wertvolle Sprache. Und es gibt tatsächlich in Litauen sehr viele Lyrikleser. Es gibt auch sehr viele Dichter. Von den 6 indogermanischen Sprachen, wie jetzt zum Beispiel Sanskrit, Altgriechisch, Slawisch oder Gotisch, sind 5 Sprachen ausgestorben. Die einzige, die noch existiert von den alten indogermanischen Sprachen, ist Litauisch. Die ist noch aktiv. Die wird benutzt in Universitäten, im Radio, im Fernsehen, in Theaterstücken und übrigens in sehr guten Theatern in Litauen. Tausenden von Büchern, unzähligen Zeitschriften und so weiter. Also ich muss sagen, ich bin stolz, meine Gedichte in dieser Sprache schreiben zu können. Und ich könnte nie auf Englisch schreiben. Dafür ist mein Englisch zu wackelig. Aber ich denke auch, dass man sowieso in seiner Muttersprache schreiben sollte.
Write in one's native language. Rainer Maria Rilke wrote in German, French and Russian.
Rilke, Rainer Maria Rilke hat zum Beispiel auf Deutsch, Französisch und auf Russisch geschrieben. Nun, in seinen deutschen Gedichten, das ist klar, er ist Rainer Maria Rilke. Und in den französischen Texten, da klingt er ein bisschen wie ein Oberschüler, der versucht, Gedichte zu schreiben. Und seine russischen Gedichte sind eben einfach nur schlecht. Ja, und bei Prosa ist das vielleicht was anderes. Also Nabokov oder Joseph Conrad haben ja auch auf Englisch geschrieben und das sehr erfolgreich und gut. Aber für mich ist es auch ein bisschen eine Frage des Prinzips. Also wenn ich versuchen würde, zum Beispiel jetzt auf Polnisch zu schreiben, dann ginge das vielleicht, aber es wäre eben nicht gut. Ich würde dann mich ebenfalls anhören wie ein polnischer Oberschüler. Deshalb schreibe ich auf Litauisch und ich finde auch, dass das Litauische eine für die Dichtkunst, für die Lyrik wirklich sehr gut geeignete Sprache ist, denn sie ist kompliziert, sie ist reichhaltig, sie ist ein wenig seltsam, sie lässt sich gut ausformulieren und sie steckt voller poetischer Empfindungen und verfügt über ungewöhnliche poetische Stilmittel.
Poetical inventions, unusual poetic devices and so on.
Variationen über das Thema Erwachen, so heißt der Gedichtband von Tomas Venclova, der uns hier zusammengebracht hat. Cornelius Hell hat die Gedichte aus dem Litauischen übersetzt. Michael Krüger hat ein Nachwort zu dem Band geschrieben. Erschienen ist er im Hansa Verlag. Tomas Venclova, thank you very much for joining us indeed.
Thank you very much.
Und vielen Dank auch an Marei Amia. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Straßenkritik.
Ich heiße Miriam, ich bin 17 Jahre alt und ich habe letztens das Buch The Great Gatsby von Fitzgerald gelesen. Dabei geht es um einen ziemlich reichen Mann, über den ganz New York eigentlich ziemlich wenig weiß. Aber er ist sehr faszinierend für alle. Es geht sehr viel um soziale Strukturen und gesellschaftliche Themen, unter anderem auch Rassismus, aber es geht auch um Liebe. Für mich ist es ein faszinierender Mensch, weil ich das Gefühl hatte, dass er nicht schuld daran ist, was für Schwächen er für andere hat, sondern dass er die Gesellschaft schuld daran ist, dass er von manchen Menschen als schlechte Person angesehen wird. Und ich habe das Buch mehrmals gelesen und es hat mich einfach sehr fasziniert.
Miriam hat in Garmisch mehrmals gelesen, Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Da gibt es zum Beispiel bei uns eine Ausgabe im Nicol Verlag in der Übersetzung von Johanna Ellsworth mit 160 Seiten. 7 € ist da der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Lenka Reinerowa wurde die Grand Dame der deutsch-tschechischen Literatur genannt oder auch die letzte Vertreterin der jüdischen deutschsprachigen Literatur in Prag. Lenka Reinerowa wurde 1916 in Prag geboren, 2008 ist sie dort gestorben. In Tschechien und auch bei uns wurde sie hochgeehrt, bei uns mit dem großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland unter anderem. Einen vermutlich sehr nahen Blick auf diese Schriftstellerin bekommt man jetzt mit dem Buch Lenka Reinerowa, Abschied von meiner Mutter. Das hat ihre Tochter Anna Fodorowa geschrieben und Olga Hochweiß, meine Kollegin, hat dieses Buch für uns gelesen. Hallo, willkommen.
Hallo.
Also vermute ich da richtig, ist das eine nahe persönliche Perspektive der Tochter auf Lenka Reinerowa?
Ja, das ist ein ganz intimer Blick und das zeigt sich schon daran, dass Fodorowa ihre Erinnerungen auf Tschechisch verfasst hat, obwohl sie damals schon seit vielen Jahrzehnten in London lebte. Es ist die Sprache ihrer Kindheit, ihrer Jugend. Sie hat die Tschechoslowakei 1968 als 22-Jährige verlassen. Aber im Originaltitel des Buches, und der lautet einfach Lenka, klingt schon an, dass sie diese Jahrhundertfigur auch mit uns, mit ihren Leserinnen und Lesern teilen will. Als Tochter, als Psychotherapeutin und vor allem als wohl engste Lebensbegleiterin ihrer Mutter.
Ich habe jetzt nur so die Rahmendaten genannt für dieses Leben. Können Sie uns da ein bisschen einführen, Lenka Reinerowas Leben zwischen Geburt und Tod in Prag? Können Sie ein paar wesentliche Stationen nennen?
Ja, das war ein ganz abenteuerliches Leben, aber eben auch ein sehr leidvolles. Was, wer sie einmal getroffen hat, diese schöne, kleine, zerbrechliche Person, der konnte die Verletzungen in ihrem Leben fast erahnen. Sie war Jüdin, sie war Kommunistin, sie verlor im Holocaust alle Familienangehörigen. Es war ein Zufall, dass sie überlebte, denn sie war in Rumänien, als die Nazis die Tschechoslowakei besetzten. Sie floh nach Paris, sie wurde dort verhaftet, saß dort lange Zeit in Einzelhaft. Ihr gelang dann von Südfrankreich die Flucht über Algerien nach Mexiko, wo sie dann ihren Mann kennenlernte. Dann die Rückkehr nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa, erst Belgrad, dann die Tschechoslowakei, wo sie dann Anfang der 50er auf der Hochphase der stalinistischen sogenannten Säuberungen wieder verhaftet wurde. Getrennt war sehr lange von ihrer kleinen Tochter, die es da schon gab. Und dann kam die Rehabilitierung, aber sie erhielt Publikationsverbot und verdiente ihr Geld als Dolmetscherin. Und erst sehr spät kam dann die öffentliche Wertschätzung für ihre autobiografischen Erzählungen, etwa den Band Mandelduft oder auch Traumcafé einer Pragerin.
Ja, was für ein Leben. Da fragt man sich, wie erzählt man so ein Leben? Wie hat das die Tochter getan, Anna Fodorowa?
Ja, ausschnitthaft, mit Bruchstücken, fragmentarisch. Inhaltlich geht es assoziativ eigentlich hin und her zwischen diesen Schlüsselszenen dieses Lebens und den Jahren 2007, 2008. Den erzählerischen Kern bestimmt diese Gegenwart, als Reinerowa 91-jährig wieder mal zu ihrer Tochter nach London reist, was sie zweimal im Jahr wohl getan hat, all diese Jahrzehnte. Und Fodorowa beschreibt das sehr anschaulich, diesen letzten Londoner Aufenthalt, die Gewohnheiten der Mutter, die Gespräche zwischen den beiden, den einen oder anderen kleineren Konflikt. Ein Sturz verändert alles, die Mutter kommt ins Krankenhaus, wird operiert, kommt nur langsam zu Kräften. Die Tochter kümmert sich geradezu wie eine Mutter um ein kleines Kind, organisiert eine sehr komplizierte Rückkehr nach Prag. Das ist das Einzige, was die Mutter ersehnt. Und dann geht alles sehr schnell. Es ist ein Buch über einen schmerzvollen und irgendwie trotzdem trosterfüllten Abschied.
Sie hatten ja vorhin schon so ganz knapp dieses Bild entworfen, dieser eleganten, zerbrechlichen, kleinen Frau. Wie steht einem Lenka Reinerowa denn vor Augen in diesem Porträt ihrer Tochter?
Ja, als eine Frau voller Selbstdisziplin vor allem. Fodorowa benutzt an einer Stelle den Begriff des pathologischen Optimismus, den ihre Mutter auszeichnet. Und sie zeigt und zeichnet eine Frau, die nie klagt, immer positiv sein will, mit dem Blick für die ganz kleinen Dinge des Lebens, die sie in den Blick nimmt. Eine Blume, ein schöner Himmel, ein Duft. Das ist eine sehr mutige Frau, die Selbstmitleid komplett verpönt und ablehnt. Das Schuldgefühl, überlebt zu haben, Zitat, erfordere es, fehlerlos zu sein und perfekt. Das bedeutet aber auch eine gewisse Unerbittlichkeit gegenüber Leuten, die nicht so ticken, und zwar gegenüber der Tochter vor allem, wenn die Gefühle hat wie Wut und Angst, was sie sehr genau beschreibt in den Jahren davor. Und über all dem liegt natürlich diese große Leerstelle der ermordeten Angehörigen und die Unfähigkeit, mit der Tochter über diesen Schmerz, über diesen Verlust zu sprechen.
Und ein bisschen angedeutet haben Sie es schon, es ist auch ein Porträt der Tochter selbst in diesem Buch über ihre Mutter, oder?
Das kann ja gar nicht ausbleiben in so einer Beziehung, die sehr, sehr intensiv ist. Ich musste auch an Simone de Beauvoirs Abschiedsbuch über ihre Mutter denken, Ein sanfter Tod, wo das auch gelingt. Mutter und Tochter kommen da eigentlich sehr plastisch zutage, oder auch Annie Arnauds Buch über ihre Mutter. Wir lesen bei Fodorowa so eine Art Psychogramm dieser beiden Frauen, und es ist einfach ziemlich naheliegend, dass es für Fodorova, die wie gesagt eine Psychotherapeutin ist, auch ein ganz therapeutisches Buch gewesen sein muss. Sie wollte nicht über die geachtete Schriftstellerin schreiben. Die Literatur spielt überhaupt keine Rolle in diesem Buch, sondern darüber, wie es war, eben Rainerovas Tochter zu sein. Was das mit einem macht, wenn man mit den Verlusten, diesen Traumata der Mutter aufwächst und damit, dass alle in der Familie quasi Helden waren und sie selbst ein Angsthase, wie sie schreibt. Es ist ein wirklich lesenswertes Buch und angesichts der ungeheuren Traumatisierungen überall in der Welt wirklich auch von trauriger und allgemeingültiger Relevanz.
Das Buch von Anna Fodorova, Lenka Rainerova, Abschied von meiner Mutter, das wurde aus dem Tschechischen übertragen von Christina Frankenberg. Mit einem Nachwort von Jaroslav Rudisch ist das im Verlag BTB erschienen. Besten Dank an Olga Hochweiß. Das Land Saudi-Arabien, das präsentiert sich jetzt verstärkt als Tourismusziel, wirbt mit der Schönheit der Wüste, mit der tausendealten Kulturstätten, prächtigen Moscheen und so weiter. Auch der vermeintliche Reformkurs des saudi-arabischen Königshauses soll dazu beitragen, das Image dieses streng islamischen Staates aufzupolieren. Unterdessen werden allerdings oppositionelle Menschenrechtsanwälte, Frauen, die sich für ihre Rechte stark machen in Saudi-Arabien, weiterhin festgenommen und zu langen Haftstrafen verurteilt. Und es gibt auch eine hohe Zahl von Hinrichtungen nach wie vor in diesem Land, gerade auch in diesem Jahr. Jetzt gibt es ein neues Buch, eine Biografie, die zeigt, wie eine junge Frau unter diesen Umständen aufgewachsen ist. Rahaf Mohammed. Rebellen, meine Flucht aus Saudi-Arabien oder wie ein Hashtag mein Leben veränderte. Das ist der Titel des Buches, der deutet schon an, dass sie das Land verlassen musste unter dramatischen Umständen. Meine Kollegin Cornelia Wegerhoff hat mit der Autorin gesprochen.
Thank you so much, really appreciate it.
Sie bedankt sich fürs Warten, denn Rahaf Mohammed meldet sich mit Verspätung aus Kanada. Sie war noch mit ihrer Familie unterwegs, ihrer neuen Familie. Die 22-Jährige schiebt zu Beginn des Videogesprächs die Ärmel ihres gelben Sweatshirts hoch, streicht sich die langen dunklen Haare hinters Ohr. So hätte sie sich früher in Saudi-Arabien nie vor Fremden zeigen dürfen, stattdessen nur im schwarzen Niqab mit einem schmalen Sehschlitz für die Augen.
Wie ich spreche, wie ich sitze. Ich durfte nicht mal die Knie übereinander schlagen. Wie ich aussehe, wie ich gehe, für all das gab es Regeln. Meine Brüder, mein Vater, meine Onkel hatten darüber zu bestimmen. Auch wen ich irgendwann heiraten würde, was ich studieren soll, alles.
Bis zum 31. Dezember 2018. An diesem Tag beginnt Rahaf Mohammeds Flucht und auch ihr Buch. Bei einem Familienurlaub im benachbarten Kuwait. Sie schreibt,
zwischen mir und der Freiheit lag nur eine Autofahrt. Über ein Jahr lang hatte ich auf eine Gelegenheit gewartet, auf den richtigen Moment zur Flucht. Ich war 18 Jahre alt und hatte schreckliche Angst, dass mein sorgfältig durchdachter Plan fehlschlagen könnte. Doch mein Herz rebellierte gegen die ständige Angst, die grausamen Regeln und uralten Bräuche, die in Saudi-Arabien junge Frauen wie mich unterdrücken und manchmal sogar töten.
Mit ihrem Handy hat Rahaf schon heimlich ein Flugticket nach Bangkok gebucht, aber ihr fehlt noch der Pass. Der ältere Bruder bewahrt ihn auf. In einem unbeobachteten Augenblick nimmt sie die Papiere an sich, schleicht sich nachts davon, wirft einen letzten liebevollen Blick auf ihre schlafende kleine Schwester. Sie erreicht tatsächlich ihren Flug, aber wenige Tage später geht der Hashtag Save Rahaf um die Welt. Aus einem Hotelzimmer in Bangkok kommen verzweifelte Hilferufe per Twitter.
Ich bin das Mädchen, das von Kuwait nach Thailand geflohen ist. Mein Leben steht auf dem Spiel. Wenn ich gezwungen werde, nach Saudi-Arabien zurückzukehren, schwebe ich in ernsthafter Gefahr.
Ihre Familie und die saudische Regierung haben sich an die thailändischen Behörden gewandt, um sie abschieben zu lassen.
Es war schockierend zu sehen, wie weit ihr Arm reicht. Ich dachte, das war mein letzter Tag.
Aber als Rahaf in den sozialen Medien von ihrer Unterdrückung berichtet, der Todesangst vor der eigenen Familie, macht sie weltweit Schlagzeilen. Die UN erteilen ihr den Flüchtlingsstatus, Rahaf kann ausreisen. Und erhält in Kanada Exil.
Ich bin eine Rebellin. Ich lehne es ab, kontrolliert zu werden, eine Sklavin zu sein, Männer über mein Leben bestimmen zu lassen. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen.
Genau das ist in Saudi-Arabien nicht möglich. So ist es in der Biografie detailliert beschrieben. Als Tochter eines Gouverneurs lebte das Mädchen zwar im Wohlstand, aber auch in einer Welt der Verbote, bedingt durch die überstrenge Interpretation der islamischen Glaubensvorschriften. Schon mit 9 musste sich Rahaf verhüllen. Sie schreibt vom Mädchen-dürfen-nichts-Mantra. Später überwachen die Brüder sogar ihr Telefon.
Ich rannte einmal in mein Zimmer, weil ich meinem Bruder mein Handy nicht zeigen wollte. Er drehte durch, holte eine Axt und zerschlug die Tür.
Für diese Tyrannei macht Rahaf Mohammed nicht nur ihre Familie verantwortlich, sondern auch das frauenfeindliche System, den repressiven saudi-arabischen Staat.
Es ist die Regierung, die den Familien das Recht gibt, mit Mädchen und Frauen zu tun, was sie wollen. Die männliche Vormundschaft ist in unserem Land Gesetz. Ich habe meine Geschichte aufgeschrieben, um endlich mehr Aufmerksamkeit auf die Unterdrückung der Frauen in Saudi-Arabien zu lenken.
Dass sich das Königreich unter dem Einfluss des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in der jüngsten Zeit liberaler präsentiert, Tourismus fördert, Popstars einlädt und Frauen ans Steuer lässt, sollen nicht über das bestehende Unrecht hinwegtäuschen, mahnt Rahaf Mohammed.
Wenn eine Frau Auto fahren möchte und ihr Vater oder ihr Ehemann sagen Nein, dann ist das ein Nein. Vielleicht ändern sich in Saudi-Arabien manche Dinge, aber nicht das, was wir Frauen uns wünschen.
In 5 Sprachen wurde das Buch Rebellen bereits übersetzt. Es ist ein mutiges Dokument weiblicher Selbstermächtigung. Aber genau das löst auch Hass aus. Eine Gefahr.
Ich habe mich nie sicher gefühlt. Aber durch mein Buch gibt es nun wieder mehr Drohungen und Nachrichten von den Menschen dort zu Hause. Ich fokussiere mich deshalb auf meine Ausbildung, meine Ziele. Ich helfe anderen Frauen, teile auch ihre Geschichten. Und ich versuche, mein Leben zu leben.
Mit ihrer eigenen kleinen Familie in Kanada, ihrem Freund und ihrem Kind. Es ist ein Mädchen.
Rahaf Mohammed, ihr Buch heißt Rebellen, meine Flucht aus Saudi-Arabien oder wie ein Hashtag mein Leben rettete. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Katharina Marte im C. Bertelsmann Verlag. Ist das erschienen?